Favorit Buch.
Ein Mann, der sich den Kriegernamen Kong gegeben hat, zusammen mit einem anderen, der Ratte genannt wird. Die beiden hocken in einem schlecht geschützten Keller, irgendwo an der Front des Krieges in der Ukraine. Warum ist Kong, der in Polen aufgewachsen ist, in den Kampf gezogen? Wie erleben die Soldaten den Krieg? In Die Nulllinie erzählt der polnische Autor Stepan Twardoch über den Alltag des Krieges, den er aus eigener Anschauung kennt. Die Literaturagenten sprachen in dieser Woche mit Twardoch, der selbst wiederholt Material an die Front brachte, unterwegs mit Soldaten war und dabei selbst in Lebensgefahr geriet. Über seinen, so der Untertitel, Roman aus dem Krieg.
Thomas, du hast in dieser Woche mit Stepan Twardoch gesprochen. Wo habt ihr euch getroffen?
Ich habe gedacht, ich rufe ihn an und dachte, ich erreiche ihn in Pilchowice, in seinem Heimatort, im oberschlesischen Kohlerevier. Aber als dann das Freizeichen kam und er ranging, hörte ich gleich Gegensprechanlage. Er war im Auto unterwegs, denn er war auf der Fahrt nach Usedom. Er hat in dieser Woche den Usedomer Literaturpreis bekommen. Prestigiös, immerhin sitzt die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk da in der Jury. Also haben wir das Interview geführt, während Stepan Twardoch nach Usedom gefahren ist. Aber das hat dem Interview selbst keinen Abbruch getan. Welcome, Stepan Twardoch.
Hallo.
Stepan Twardoch, es heißt ja immer, Autoren brauchen Distanz, um über Ereignisse zu schreiben. Zeitliche Distanz. Ihr Buch trägt den Untertitel Roman aus dem Krieg. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, die Distanz aufzugeben und aus dem Krieg zu schreiben?
I'm not so sure that I abandoned the distance. Because this novel describes things I have seen and experienced.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Distanz aufgegeben habe. Dieser Roman beschreibt Dinge, die ich gesehen, erlebt und gehört habe. Er basiert zu einem gewissen Grad auf meinen eigenen Erfahrungen. Obwohl ich kein Soldat bin und nicht in diesem Krieg gekämpft habe, habe ich viel Zeit in den Schützengräben verbracht. Die Ereignisse, die ich beschreibe, sind mir nah. Andererseits war ich dort nur Gast. Ich kann kommen und gehen, wann immer ich will. Ich begann in Kiew zu schreiben. Als ich aus dem Donbass zurückkehrte, war ich so tief in all den Geschichten, die ich von den Soldaten gehört hatte. Ich setzte mich in ein Restaurant und begann in mein Notizbuch zu schreiben. Aber das war erst der Anfang. Das ganze Buch ist von meinem Büro aus geschrieben. Das verschaffte mir Distanz.
But this was only the start. The whole book is written from my office.
Sie waren ja selbst immer wieder an der Front, wir haben es schon gehört, haben Material geliefert, mit Soldaten gesprochen, sind in Gefahr geraten. Sie schreiben in einer Nachbemerkung, dass Sie fiktiv schreiben mussten, also keine Reportage, sondern ein Roman, um der Wahrheit so nahe zu kommen, wie Sie es vermögen. Welche Wahrheit meinen Sie denn genau?
This is a very open question, I would say. I'm a novelist, so this is how my workshop looks like. That's what I'm doing for the last 20 years.
Das ist eine sehr weitreichende Frage. Ich bin Romanautor, seit 20 Jahren. Ich arbeite also mit den Werkzeugen, die ich am besten kenne. Das war ein Grund, mich für die Form des Romans zu entscheiden. Der zweite ist, dass viele meiner Charaktere auf realen Personen basieren. Wenn ich Sachbücher schreiben würde, müsste ich bei der Beschreibung viel vorsichtiger sein, um ihnen nicht zu schaden. Nicht nur den Russen, sondern auch den Menschen innerhalb des ukrainischen Militärs. Die Fiktion ist der Schutzwall, mit dem ich meine Freunde schütze. Die Menschen, die ich kenne und denen ich nur Gutes wünsche. Es gibt noch einen dritten Grund, nämlich den, dass ich fest davon überzeugt bin, dass der Roman eine sehr wichtige Errungenschaft unserer Zivilisation ist. Wie die Quantenphysik oder die gotische Kathedrale. Der Roman ist eine Form, die es uns Schreibenden ermöglicht, das Leben wahrheitsgetreu zu beschreiben, vielstimmig. Ein Roman kann das Leben in all seiner Vielfalt, Tiefe und Komplexität beschreiben. Sachbücher haben ihre Grenzen. In Sachbüchern kann man das Innenleben der Figuren nicht beschreiben, weil man es einfach nicht kennt. Man kann sich nicht ausmalen, was sie fühlen. In einem Roman sollte man genau das tun.
In a novel you should.
Es gibt in Ihrem Roman Fakten, die mir so nicht bewusst waren. Zum Beispiel, dass viele der Kämpfer private Ausrüstung mitbringen. Die Hauptfigur Konya hat sogar eine eigene Drohne finanziert. Oder dass Kolumbianer in Reihen der Ukrainer kämpfen, die von den kolumbianischen Drogenkartellen dorthin geschickt werden, um zu Soldaten zu werden.
Well, there's one of them is sent by a cartel. That's the story I've heard.
Nun, einer von ihnen wurde von einem Kartell geschickt. Das ist die Geschichte, die ich gehört habe. Ich habe keine Ahnung, ob sie wahr ist. Es ist einfach eine gute Geschichte, die ich gehört habe. Um auf Ihre Formatfrage zurückzukommen. Auch hier ermöglicht die Fiktion einen breiten Spielraum. Denn ich musste die Geschichte nicht bestätigen. Ich habe sie gehört, also konnte ich sie verwenden. Aber zurück zur Wahrheit. Die meisten Kolumbianer sind nur wegen des Geldes dort. So einfach ist das.
Most of the Colombians are there just for the money.
Welche von den Fakten, die in Ihren Roman eingeflossen sind, sind Ihnen denn besonders wichtig? Welche meinen Sie, müssen wir kennen, um den Krieg zu verstehen?
The fact this war to the very to the quite large extent is based on fundraising, right? It's war like it's a crowdfunded war. Mm.
Es ist ein Krieg, der in hohem Maße durch Crowdfunding finanziert wird. Nach meinem heutigen Kenntnisstand sind bis zu 80% der Verluste, die den Feind, den Russen zugefügt werden, auf Drohnen zurückzuführen. Und bis vor kurzem wurden alle Drohnen, jede einzelne Drohne, privat durch Crowdfunding finanziert. Zum Beispiel von Leuten wie mir. Aber auch von der großen Zahl Freiwilliger, die zusammenarbeiteten, um die ukrainische Armee mit dem zu versorgen, was sie wirklich braucht. Ich weiß, dass das ukrainische Militär mit der Bereitstellung von FPV-Kampfdrohnen begonnen hat. Aufklärungsdrohnen aber, all diese Mavics und Autos und alles andere werden hingegen weiterhin durch Crowdfunding von Zivilisten und von den Soldaten selbst finanziert. Das ist meiner Meinung nach wichtig, denn ich habe noch nie zuvor in der Geschichte von einem Krieg gehört, der so ablief.
I haven't heard about a war which looks like that before in history.
Sagt Stefan Zwadok.
Favorit? Buch.
Das ist in dieser Woche der Roman aus dem Krieg von Stepan Zwadok. Du hast ihn interviewt, Thomas, und hast mir erzählt, dass es einen bemerkenswerten Moment gab während des Interviews.
Ja, ich hatte ihn was gefragt und mitten in der Antwort sagte er, Moment, das muss ich jetzt erzählen, ich fahre hier auf der A4 in Polen und in die entgegengesetzte Richtung fährt jetzt gerade ein Transport mit Panzern an die ukrainische Front. Und das war natürlich wie eine Illustration dessen, worüber wir gesprochen haben. Ich hatte ihn in dem Moment gefragt, weil uns, die wir hier sitzen, bestens geschützt, ist es ja unvorstellbar, was der Krieg als Erlebnis darstellt, warum Menschen in den Krieg ziehen, was sie da erleben. Und das Buch fängt an mit einem Zitat aus der Ilias, also dem ältesten literarischen Text, den es gibt. Und da wird Achill vor die Wahl gestellt. Entweder nach Hause zu gehen, also den Kampfplatz vor Troja zu verlassen, auf den Ruhm zu verzichten, dafür aber ein langes Leben zu haben. Und ich habe Stepan Zwadok gefragt, ob das eine Wahl ist, die heute noch gültig ist. Also womöglich Menschen in den Krieg zieht, dass man da Ruhm erlangen kann. Und er hat Folgendes geantwortet.
There are very famous soldiers and fame is a very important currency in the war.
Es gibt sehr berühmte Soldaten und Ruhm ist eine sehr wichtige Währung im Krieg. Denn als berühmter Soldat kann man diesen Ruhm gewissermaßen gegen Dinge eintauschen, die man braucht. Zum Beispiel Zugang zu teurer Unterstützung wie einem Artillerieangriff. Als berühmter Brigadekommandeur zieht man natürlich gute Soldaten an. Denn gute Soldaten wollen unter einem guten Kommandeur dienen. Aber Ruhm muss man sich verdienen. Ruhm ist nicht etwas, das einfach in der militärischen Hierarchie liegt. Er kommt nicht mit den Streifen auf der Schulter. Man kann immer noch Sergeant sein und trotzdem sehr berühmt sein. Von den Obersten wie ein Gleichgestellter behandelt werden, das kommt vor. Es herrscht eine andere, horizontalere, nicht vertikale Hierarchie im Militär. Aber das ist vielleicht eine andere Art von Ruhm, als Achilles meinte. Er meinte sicher den, wie er den Ratuschny-Brüdern zuteil geworden ist. Der berühmtere der beiden war ein Dichter, ein sehr junger Dichter und Aktivist, der seit 2014 kämpfte. Er fiel, glaube ich, letztes Jahr. Die ganze Nation trauerte nach seinem Tod. Seine Beerdigung in Kiew war eine Massenveranstaltung. Tausende Menschen kamen, um ihm die Ehre zu erweisen. Er hatte einen Bruder, der, glaube ich, vor 2 Monaten starb. Zurück blieb die Mutter, die beide Söhne im Krieg verlor und nun die Hüterin ihrer Erinnerung ist. Ja, sie taten, was Achilles tat. Sie erlangten ewigen Ruhm, ewige Berühmtheit. Aber sie verloren ihr Leben, sie verloren die ganze Welt. Sie verloren die Möglichkeit zu lieben, Kinder zu haben, Gedichte zu schreiben, Künstler zu sein, einfach alles. Sie verloren alles, aber erlangten ewigen Ruhm. War es ihre Entscheidung? Ich weiß es nicht. Sie akzeptierten die Möglichkeit zu sterben. Sie haben sich nicht vor der Einberufung gedrückt, sondern sich freiwillig gemeldet, weil sie kämpfen wollten. Sie haben die Möglichkeit des Todes in Kauf genommen, ihr Leben zu verlieren, um ihr Land zu verteidigen. Ich schätze, es war eine Art Wahl. Und die Mutter? Natürlich ist es eine Tragödie, aber andererseits sagt sie, ich habe sie so erzogen.
Lassen Sie uns über Ihre Figuren und deren Motivation sprechen. Konje ist ein Intellektueller aus Warschau. Er kennt das Nachdenken über den Krieg, das bis in die Antike zurückreicht. Er geht trotzdem in den Krieg. Es gibt die Figur des Dima. Dima hat als Barmann in Berlin gelebt, hat hier ein intensives Nachtleben geführt. Der geht auch in den Krieg. Gibt es eine allgemeine Erklärung dafür, dass solche Männer in den Krieg ziehen? Oder führen Sie vor, dass die Erklärung dafür bei jedem Einzelnen individuell ist und nicht immer rational nachvollziehbar?
Most of the soldiers I met are anti-war. They are not fond of war.
Die meisten Soldaten, die ich getroffen habe, sind gegen den Krieg. Sie wollten ihn nicht. Sie kämpfen, weil sie müssen. Es ist nicht ihre Lebensart. Sie müssen diesen Krieg einfach führen, weil sie ein Land zu verteidigen haben. Und die Verteidigung des Landes ist keine abstrakte Idee. Es ist kein abstrakter Patriotismus. Denn sie verteidigen ganz reale und einfache Dinge, wie ihre Heimat. Sie verteidigen ihre Familie. Sie schützen ihre Familie vor Vergewaltigung, Mord und Massengrab. Denn das ist es, was die Russen üblicherweise tun, seit wir Russland kennen. Und um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, ich bin mir absolut sicher, dass die Motivation von Soldat zu Soldat unterschiedlich ist. Und die Motivation kann sich mit der Zeit ändern. Denn der erste Impuls könnte die Verteidigung des Landes sein. Dann will man kämpfen, weil man seine Freunde nicht im Stich lassen will. Denn gemeinsamer Kampf schafft eine starke Bindung zwischen Menschen. Und ich denke, diese Art von Bindung ist etwas ganz Besonderes im Krieg. Ich würde sagen, es ist eine brüderliche Bindung zwischen Menschen, die täglich dem Tod ins Auge sehen, der Möglichkeit des Todes. So kämpft man immer weiter, weil man seine Freunde, seine Brüder, seine Kameraden nicht im Stich lassen kann. Es tut mir leid, ich weiß, das klingt alles klischeehaft und vielleicht ein bisschen peinlich oder banal. Aber genau darum geht es.
I'm sorry, I know it all sounds cliché and maybe a little bit cringy or banal, but this is the reality we are talking about.
Es wirkt anfangs so, als wenn Con eine Art Selbstgespräch führt, der Mensch, der er war, wie gesagt, ein Intellektueller in Warschau, mit dem, der er geworden ist. Wie haben Sie diese Form gefunden und was transportiert die?
But you're right, this is the inner dialogue. You can safely say that all the situation happens in Con's head.
Sie haben recht mit dem inneren Dialog. Man kann getrost sagen, dass sich die ganze Situation in Connys Kopf abspielt. Die innere Stimme, die ihn anspricht, ist die Stimme einer ihm wichtigen Person. Und das ist eine Trauerstimme. Die Stimme liefert auch die Erklärung, warum er in den Krieg gezogen ist, der nicht sein Krieg ist. Weil er, glaube ich, Erlösung sucht. Ob Erlösung überhaupt möglich ist, ist für ihn nicht einmal sicher. Ich versuche immer, eine Erzählstimme zu finden, die den beschriebenen Dingen entspricht. Dieser Krieg wird größtenteils aus der Vogelperspektive geführt, durch die Drohne. Ich denke, diese Distanz, die ich zwischen der Erzählung und den Protagonisten aufgebaut habe, entspricht in gewisser Weise dieser Vogelperspektive auf den Krieg aus der Drohnenperspektive. Das war mein Gefühl, als ich an diesem Roman arbeitete. Jemand blickt auf Conny von oben herab.
Stepan Twardoch, Ihr Buch enthält keinen Appell, den Krieg, das Leiden zu beenden. Keine Perspektive, dass und wie der Krieg überhaupt enden könnte. Warum nicht?
Because I haven't seen the end of the war in my experience with this war. I haven't seen any perspective of ending this war. I haven't met one single person one single soldier could speak about the end of the war.
Weil kein Ende des Krieges in meiner gesamten Erfahrung vorkommt. Ich sehe keine Perspektive für ein Ende dieses Krieges. Ich habe keinen einzigen Soldaten getroffen, der über das Ende dieses Krieges gesprochen hätte. Wenn ich mit Soldaten spreche, höre ich immer die Stimme des spanischen Philosophen Santayana in meinem Kopf. In einem seiner Texte schrieb er über den 11. November 1918 in London, als er junge englische Soldaten und Offiziere beobachtete, die das Kriegsende feierten. Sie waren verwundet, erholten sich im Krankenhaus, hatten vom Waffenstillstand gehört und feierten. Santayana sagte, der Krieg wird niemals enden. Was er meinte war, dass der Krieg für diese Männer niemals enden wird. Er schreibt, dass nur die Toten das Ende des Krieges gesehen haben. Ich glaube, er meint damit, dass es einen tiefgreifend beeinflusst, wenn man Teil dieser gewaltigen, schrecklichen Erfahrung des Kämpfens war, wenn man mittendrin war. Die Wirkung ist so groß, dass sie einen Menschen für immer verändert, sodass er für immer dort im Krieg bleibt.
Impact is so large that it changes you in the way that you will always stay there.
Ja. Erlauben Sie zum Schluss noch eine persönliche Frage, Stepan Twardoch. Was ist Ihr Antrieb, in diesem Krieg präsent zu sein, Hilfe zu liefern, bei den Soldaten zu sein?
Well, because from where I live, in Pilchowice, in Upper Silesia, Oberschlesien, it's day and a half drive to the trenches in Donbass.
Nun, weil es von meinem Wohnort Pirogowice in Oberschlesien anderthalb Tage mit dem Auto zu den Schützengräben im Donbass sind. Nur anderthalb Tage. Dieser Krieg ist so nah an meinem Zuhause. Er ist so nah an der Grenze meines Landes. Er betrifft mich so sehr, dass ich ihn nicht ignorieren konnte. Ich verspürte diesen Drang zu helfen, zumindest auf diese bescheidene Art und Weise, die mir möglich ist. Zum Beispiel durch Spenden sammeln, den Kauf von Ausrüstung wie Autos, Drohnen, Zielfernrohren für Gewehre und so weiter. Einfach, um bei diesem großartigen und zugleich edlen Bemühen zu helfen, Menschen zu verteidigen, die so leben wollen, wie sie leben wollen und nicht auf eine Art und Weise, die ihnen aufgezwungen werden soll.
People who want to live the way they want to live and not in the way which would be forced on them.
May I say thank you ever so much for this talk. Good luck all the time to you.
Thank you very much.
Der Roman Die Nulllinie, Roman aus dem Krieg, der wurde aus dem Deutschen übersetzt von, der wurde ins Deutsche übersetzt von Olaf Kühl, ist erschienen im Rowohlt Berlin Verlag. 256 Seiten kosten 24 €. Und am 5. Mai stellt Stepan Twardoch das Buch in Berlin vor im Literarischen Kolloquium am Wannsee zusammen mit seinem Übersetzer Olaf Kühl.
Radio 1. Nur für Erwachsene.